ARD.
SWR Kultur. Forum.
Kandidat ohne Konkurrenz, die Union will Friedrich Merz. Am Mikrofon ist Thomas Ihn. Sein Weg war lang und hart. Friedrich Merz hat sein Ziel nicht aus den Augen verloren. Er hat die Union für sich gewonnen. Er hat seine Konkurrenten Söder und Wüst hinter sich gelassen. Jetzt muss er nur noch Olaf Scholz besiegen. Nach Lage der Dinge sollte das gelingen. Die Frage scheint jetzt nicht zu sein, ob Merz der nächste Kanzler wird, sondern ob er ein starker, beliebter und guter Regierungschef wird. Und dazu diskutieren hier in SWR Kultur im Forum Dr. Andreas Püttmann, Journalist und Publizist, Professor Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und Ferdinand Knaus, er ist Redakteur bei der Zeitschrift Cicero. In der CDU gab es einen Scherz, der besagte, die beste Wahlkampfstrategie sei es, dass Merz bis zum 28. September 2025 keine Interviews mehr gibt. Zu oft hatte man erlebt, dass Merz flott formulierte und unnötig in Fettnäpfchen trat. Gestern, gleich nach dem Gespräch mit Söder, saß Merz in der ARD und gab ein Interview. Wie haben Sie ihn da wahrgenommen, Herr Knaus?
Also, ich finde, Merz kam nüchtern rüber, hat keine große Euphorie versprüht, aber das finde ich persönlich auch gar nicht schlecht. Ich finde, er kam eigentlich recht sympathisch rüber und ich fand auch davor die relative Emotionslosigkeit des Auftritts von Merz und Söder, als sie das bekannt gegeben haben, dass Merz es wird, diese wenigen Worte ohne falsches Pathos oder eben so gespielte Euphorie, gefällt mir persönlich eigentlich sehr gut, jedenfalls viel besser als diese, zum Beispiel diese unerträgliche, kitschige Nominierungsshow in den USA, da vor der Präsidentschaftswahl immer veranstaltet wird. Also ich persönlich fand, dass er eigentlich ganz gut rüberkam. Er ist halt kein wirklicher Charismatiker und er ist auch keine so eine wirkliche Wahlkampfkämpfer-Natur. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denke ich. Merz steht halt für die biedere bürgerliche Vernunft und Maß und Mitte. Und das meine ich gar nicht despektierlich.
Wir haben da im Grunde zwei Rennen gesehen. Das eine um die Kanzlerkandidatur und das andere um den Königsmacher. Da hat dann Hendrik Wüst mit einem knappen Vorsprung vor Markus Söder gewonnen. Bei dem Rennen, wer bekennt sich als Erster zu Merz? Frau Münch, da fragt man sich doch, ist das die hohe Kunst der Politik oder eher ein kindliches Spiel um Aufmerksamkeit?
Also ich finde, es war vor allem der zweite Punkt, also eher so dieses Spiel um die Aufmerksamkeit. Ja, das kann man schon verstehen, dass sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, nochmal ins Gespräch bringen wollte, nochmal öffentliche Aufmerksamkeit auskosten wollte und diese Gunst der Stunde genutzt hat. Er hat offensichtlich gewusst, dass am nächsten Tag das anstehen würde und hat sich dann nochmal ein bisschen in Szene gesetzt. Gleichzeitig kann man sagen, naja, hat er das jetzt nur wirklich nötig gehabt? Und vor allem ist es natürlich deshalb schon amüsant gewesen, er ist von etwas zurückgetreten, was er eigentlich ja nie offiziell war. Also er war jetzt niemand, der wirklich ernsthaft als Kanzlerkandidat der Union gehandelt worden ist. Also zumindest in der CSU scheint dieses Spiel von Hendrik Wüst ein wenig auf Verstimmung gestoßen zu sein. Da ist man nicht sehr begeistert, dass da einer dazwischen gefunkt hat, weil es anscheinend eine Absprache gab zwischen den beiden Parteichefs, also zwischen Söder und Merz. Es gab diese Absprache anscheinend schon seit einigen Tagen oder seit geraumer Zeit. Und da ist jetzt dann eben, hat Wüst versucht, dazwischen zu funken, hat dann aber auch gleich wieder eins von Markus Söder draufbekommen, der dann eben gesagt hat, naja, also es gibt viele Ministerpräsidenten oder mehrere der CDU, aber halt nur zwei wichtige Parteichefs.
Viele mögen den Merz nicht, sein Habitus stehe ihm im Weg, er gilt als kalt, arrogant, berechnend und viel zu reich, um die einfachen Leute zu verstehen. Ein Chauvi, durch und durch, das ist das Vorurteil, das gegen ihn arbeitet. Merz antwortet darauf, man müsse ihn nur besser kennenlernen. Herr Püttmann, wird er es schaffen, bis zum Wahltag das schlechte Image abzuschütteln?
Das glaube ich nicht, weil das Image ja sehr stabil ist, schon seit Jahren. Seine eigene Partei hat ihn zweimal zurückgewiesen, als Parteichef. Das hat ja auch seine Ursachen. Und er war eigentlich nie besonders beliebt in der Bevölkerung. Und also besonders alarmierend erscheint mir der Forsa-Befund von Anfang September, dass er bei den Anhängern nahezu aller Parteien auf dem letzten Platz der drei im Gespräch befindlichen Kandidaten war. Sogar bei den AfD-Anhängern lag Merz hinter Wüst, wenn auch nur knapp. Übrigens Söder also konnte da punkten bei den AfD-Lern und den BS-Wählern. Da fragt man sich, warum wohl. Wüst lag aber vorn bei den Anhängern aller Parteien sonst der demokratischen Mitte. Und nur 25% würden sich in der Direktfrage zum Kanzler für Merz entscheiden. Das ist kaum besser als Scholz. Und aufgrund der Stabilität der Befunde, nicht? Also Demoskopie sollte man ja nie so als eine Wasserstandsprobe an irgendeiner Stelle nehmen, sondern man muss also immer Zeitreihen betrachten für die Aussagekraft. Aber er ist so stabil, unpopulär, ungefähr wie Laschet. Nur nicht ganz so krass. Laschet hatte ja nur 17% der Unionsanhänger im April, als er nominiert wurde, 2021, die ihn haben wollten. Und dann hat man von oben durchgestellt und meinte, also einen Kanzlerkandidaten könnten Parteivorstände heute oktroyieren und hat damit Schiffbruch erlitten. Und nun tappt die Union wieder in diese Falle.
Aber im Augenblick scheint es doch so zu sein, Merz ist von Freunden umzingelt. Auf der Zielgeraden, in den Wahlkampf schweigen die konkurrierenden Alpha-Tiere. Die Interessensgruppen in der Union halten die Füße still und alle gemeinsam können nur noch nach vorne schauen. Man reibt sich die Augen. Die Union wirkt irgendwie frisch. Ist sie es?
Also wenn ich kurz dazu was sagen darf, ich würde sagen, ob sie jetzt frisch wirkt oder nicht, aber sie wirkt kompetent. Also zumindest kompetenter als die Ampelparteien. Und wir haben eine Stimmungslage in der Bevölkerung, wo im Grunde dieser Konservatismus und ja, dieses vielleicht auch eine gewisse Rigidität in der Migrationspolitik, wo das gerade auf starke Nachfrage stößt. Und das ist meines Erachtens dann doch ein großer Vorteil von Friedrich Merz, dass er ja, mit der einen oder anderen Bemerkung, da hätte ich ihm jetzt auch nicht dazu geraten, aber doch insgesamt jemand ist, der den Leuten den Eindruck vermittelt, dass das, was viele an der Union auszusetzen hatten, auch die Unionsanhänger, nämlich diese dann als doch zu liberal gewertete Migrationspolitik unter Angela Merkel, das macht er glaubwürdig, dass das vorbei ist und dass da ein Schwenk passiert, diese starke Orientierung hin auf Wirtschaft, ein weiterer Punkt, der ganz vielen Menschen zu Recht sehr viele Sorgen macht, diese Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik. Und in dieser Hinsicht ist er meines Erachtens dann schon die richtige Wahl. Und hinzu kommt, wie Sie sagen, Herr Ihm, da ist eine große Geschlossenheit und das ist der Unterschied zum Jahr 2021, in dem ja dann tatsächlich Markus Söder Stimmen gehört hat aus der CDU, die nach ihm gerufen haben. Und die waren dieses Mal eben nicht vorhanden.
Also ich stimme Ihnen da weitestgehend zu, Frau Münch. Ich glaube auch, dass für den Bürger, für den Wähler dieser Konkurrenzkampf der Eitelkeiten zwischen drei politischen Karrieristen eigentlich gar nicht so wichtig ist wie die sachpolitischen Konsequenzen. Und es geht natürlich, wie Sie auch schon angedeutet haben, eigentlich geht es im Kern darum, wie schnell und vor allem wie konsequent die Union und mit ihr die deutsche Politik insgesamt letztlich die Abkehr von den Fehlern der Merkel-Zeit und jetzt der Ampel schafft. Und da ist Merz eben am ehesten für prädestiniert. Und ich glaube, das weiß man auch in der CDU. Allein eben aus biografischen Gründen, weil er halt in der Merkel-Zeit nicht dabei war und der große Konkurrenz in der Vor-Merkel-Zeit war. Ja. Und Söders anti-grüne Verkündigungen in der letzten Zeit sind in meinen Augen vor allem opportunistisch begründet. Und ich glaube, das werden auch viele Wähler wissen. Ich meine, bei ihm selbst gab es ja auch ziemlich grünfreundliche Phasen, bevor es eben klar war, dass er in Bayern mit den Freien Wählern einen stabilen, nicht grünen Koalitionspartner hat.
Aber in den das Wort der Opportunismus in Sinn kommen kann bei Söder, also da ist man ja schon ganz irritiert, Herr Knaus.
Bei der Geschlossenheit, da muss ich etwas Wasser in den Wein gießen, denn ich höre mich ja nun auch beim liberalen, christlich-sozialen Flügel der Union um Und da ist es bei vielen doch eher die Faust in der Tasche. Und eine höhere Disziplin Merz gegenüber und also seiner Strömung mit Spahn, Linnemann etc. und Konnemann. Nicht? Also die Union hat ja im Grunde also eine Invasion der Mittelstandsunion an der Parteispitze erlebt in den letzten Jahren, die jetzt nur mit Laumann so schwach korrigiert wird wieder. Und da sind doch viele sehr frustriert und es liegt einfach an der höheren Disziplin dieses christlich-liberalen und sozialen Flügels und auch an seiner wahrgenommenen Minderheitenposition unter den Parteifunktionären, dass man jetzt also nicht offen seinen Dissens weiter bekundet und auch wüst, übrigens, da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen, gegen den Vorwurf, sich in Szene zu setzen. Das war, glaube ich, im Blick auf die Zukunft eine Notwendigkeit, dass er sich jetzt auch in dieser Loyalität übt. Und das ist eine Loyalität, von der Angela Merkel und AKK eigentlich nur träumen konnten.
Annegret Kramp-Karrenbauer, wir erinnern uns. Ja, aber Herr Püttmann, ist nicht der Merz auf seine Art auch so eine Art Merkel? Ich habe nicht den Eindruck, dass er als Spalter seiner Partei antritt, sondern eher so wie die Merkel, die konsequent ihre Machtbasis ausgebaut hat, in alle Kreise hineinkommuniziert hat, die sämtliche Sticheleien gegen ihre Person hat abtropfen lassen. Als der Wüst ihn da vor einem Jahr mit einem Artikel in der FAZ provozierte, da hat er ja fast hingeschmissen, der Merz. Und dann hat er sich aber doch gefangen. Er hat sich eine Schicht Teflon zugelegt. Und ich habe den Eindruck, aber da können Sie mich jetzt gerne widerlegen, er kommuniziert ganz gut in die Union hinein.
Ja, also das denke ich auch. In seiner zweiten Politikerkarriere ab 2018 hat er doch eine erstaunliche Ausdauer und Zähigkeit bewiesen, finde ich. Und er hat auch sich ein bisschen selbst dazu gezwungen, vielleicht gegen seine eigene Natur zum Kämpfer zu werden. Also ich meine, der Mann hat zwei CDU-interne Niederlagen gegen Kramp-Karrenbauer und gegen Laschet eingefahren. Und trotzdem ist er dran geblieben, hat nicht wieder hingeschmissen wie damals gegen Merkel und hat im dritten Anlauf dann eben doch den Parteivorsitz geschafft und jetzt die Kanzlerkandidatur. Also ich muss sagen, bei mir hat er dadurch an Respekt gewonnen. Ich dachte vorher mal, Merz ist einer, der bei einer Niederlage gleich einknickt. Aber das hat er jetzt eben doch nicht gemacht.
Also ich kann den neuen Merz nicht so ganz sehen, wenn ich etwa an die Szene denke, wie er Serap Güler im Bundestag zusammengestaucht hat, als eine Gruppe von Unionsabgeordneten sich beim Chancenaufenthaltsgesetz enthalten haben und nicht dagegen gestimmt haben. Also so nach dem Motto, was fällt Ihnen überhaupt ein, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Es bricht immer wieder hervor, also es gibt einfach Grundeigenschaften der Persönlichkeitsstruktur. Da kann man versuchen, sozusagen sich taktisch zu mäßigen. Nicht? Bei Trump hat man auch gedacht, nach dem Attentat, da gibt es jetzt einen neuen Trump, der versöhnlicher ist. Nicht? Da gab es ganze Journalistentheorien. Aber dann hat man kurz darauf gesehen, es ist doch der alte Hetzer. Mhm. Und ich glaube also nicht, dass diese geschwächte Impulskontrolle, die man bei Merz immer wieder merkt, dass die jetzt passé ist. Ich denke auch zum Beispiel an den Abbruch der Gespräche zur Migration, wo wir auch eine Missbilligung durch die Bevölkerung sehen. 72% aller und 65% der Unionsanhänger haben es für einen Fehler gehalten, dass man die Gespräche abbricht. Also es ist doch immer wieder der Polarisierer, der da hervorkommt. Und dass er jetzt natürlich versucht, auch den Sozialflügel irgendwie einzubinden, das muss er ja quasi, das ist das Wahlkampfkalkül. Aber der Habitus grundsätzlich, da bleibt es schon bei dem Mann mit der kürzeren Zündschnur. Das werden wir, glaube ich, auch in den kommenden Monaten sehen. Aber er wird sich bemühen, sich etwas mehr in den Baum zu nehmen.
Also eine gewisse Lernfähigkeit würde ich auch erwachsenen Männern selbst in diesem Alter durchaus zutrauen, weil er natürlich dann auch ein Umfeld hat, das ihn da einbettet. Und natürlich, Sie haben völlig recht, Herr Püttmann, also das mit der Impulskontrolle hat nicht in jeder Situation geklappt. Serap Güler, die CDU-Abgeordnete, hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, also sie trage ihm das nicht nach. Da habe es einen Zwist gegeben, eine Auseinandersetzung. sie selber ist dann aber doch heute Morgen dann vehement dafür eingetreten, Friedrich Merz zu unterstützen. Ich meine, das ist die Kunst, die die Union, die CDU ja doch immer wieder beherrscht. Sie ist ein Kanzlerwahlverein, hat man die CDU früher genannt. Und das hat jetzt bei Armin Laschet nicht so recht geklappt, unter anderem wegen der CSU. Aber jetzt klappt das wieder. Und da ist, glaube ich, auch viel, also in der Partei, glaube ich, auch viel Erleichterung darüber, dass da jemand ist, der die Partei zwar konservativ ausrichtet, aber jetzt auch nicht reaktionär ausrichtet. Und es gehört zur CDU eben dazu. Sie war immer und ist eine Partei, die sich eben aus verschiedenen Traditionslinien zusammensetzt. Da gehören auch Ministerpräsidenten wie Daniel Günther aus Schleswig-Holstein dazu oder natürlich Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, aber gehören eben auch Konservative dazu wie Friedrich Merz oder Michael Kretschmer. Und das zeichnet die CDU aus und ist gleichzeitig bei der letzten Bundestagswahl so eine gewisse Last gewesen, weil man im Grunde Laschet dann diese integrierende Funktion nicht ausüben konnte, weil man ihm die Kompetenz nicht zugesprochen hat und weil er eben diesen Stänkerer aus München oder Nürnberg heraus hatte. Aber insofern glaube ich, dass da viele diese Entlastung empfinden und dass Merz viel Unterstützung bekommen wird aus der Partei und dass man im Grunde, sofern er die Kunst beherrscht, diese verschiedenen Flügel dann nicht allzu sehr einzuengen, dass er da schon eine gute Ausgangsbasis hat. Aber er hat natürlich eine ganz große Aufgabe, die noch bevorsteht, nämlich diese Frage, wie geht man eigentlich um als CDU-Parteichef ohnehin, aber jetzt eben auch als Kanzlerkandidat mit all diesen Brandmauern, die die Partei errichtet hat und die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Bundesebene das Regieren schwer machen, aber auf Landesebene. Und da kann schon die eine oder andere Schwierigkeit noch kommen.
Also integrativer als Laschet, meine ich, ist er wirklich nicht. Laschet hat doch Merz sofort zu einer Art Running Mate gemacht, noch bevor er sein übriges Team benannt hat und hat sehr den wirtschaftsnahen Flügel umgarnt, hat zu Maaßen fast gar nichts mehr gesagt und hat also auch das Ende der Ära Merkel ausgerufen, nicht mit großer Schlagzeile in der Welt. Also er hat sich doch sehr bemüht, diejenigen, die ihn nicht gewählt haben, vielleicht sogar zu sehr bemüht, diejenigen zu integrieren. Da muss ich jetzt sogar Laschet verteidigen, obwohl ich der Meinung war, also dass eine Kanzlerkandidatur damals ein Fehler war. Und ich muss auch die CSU mal ein bisschen verteidigen. Es war ja Laschet gewesen, der gesagt hat, der mit den besseren Chancen soll es werden. Und darauf hatte sich natürlich die CSU und Söder auch verlassen. Und wenn dann 72% der Unionsanhänger für Söder sind und 17% für Laschet, und Laschet sagt, jetzt will ich es aber doch werden, darin hat die CSU einen Wortbruch gesehen und durchaus, finde ich, also auch plausibel machen können. Und die Sticheleien, die danach kamen, die sind sozusagen dann einseitig alle natürlich auf das Konto der CSU verbucht worden. Aber ganz fair war das gegenüber der CSU auch nicht. Und jetzt hat sie wieder einen populäreren Kandidaten. Aber diesmal konnte sie sich das nicht leisten. Ich gebe allerdings noch eins kurz zu bedenken, bevor das untergeht von dieser Pressekonferenz mit Merz und Söder. Söder hat es auch jetzt wieder nicht unterlassen, zu sagen, dass wir haben beide eine hohe Akzeptanz in den Umfragen. Und das ist natürlich der wunde Punkt von Merz. Und jeder, der ein bisschen informiert ist, weiß natürlich, dass Merz in den Umfragen immer deutlich schlechter ist als Söder. Und dass Söder sozusagen diesen Punkt jetzt auch noch gebracht hat, zeigt meines Erachtens, dass er eigentlich stinksauer ist. Dass
natürlich
man ihn jetzt
ist er
zum
stinksauer,
zweiten Mal,
Herr Püttmann.
Nicht? Und bei Wüst wird das ähnlich sein. Ja.
Aber jetzt haben wir doch eine andere Situation, Herr Püttmann. Jetzt ist die Sache geklärt. Und auch die CSU weiß, dass die Sache jetzt geklärt ist. Und die Umfragewerte, ich will jetzt um Gottes Willen nicht Friedrich Merz rechtfertigen, aber jetzt haben wir einfach einen anderen Ausgangspunkt. Und die Umfragewerte werden sich ändern, weil man nicht mehr diese Wahl hat, wen finden Sie besser, sondern jetzt geht es um die Frage, wen finden Sie eigentlich den besseren Bundeskanzler, Olaf Scholz, Herrn Pistorius womöglich oder eben Friedrich Merz. Also insofern haben sich die Voraussetzungen völlig verändert.
Kandidat ohne Konkurrenz. Die Union will Friedrich Merz. Darüber diskutieren wir hier in SWR Kultur im Forum mit Dr. Andreas Püttmann, Journalist und Publizist, mit Ferdinand Knaus, Redakteur beim Cicero, und Professor Dr. Ursula Münch. Sie ist die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Bekanntlich geht es hier in der Politik nicht immer nur um die Themen, sondern vor allem auch um das Timing. Und Merz hat ja jetzt gerade an zwei Gelegenheiten eigentlich ein ganz gutes Timing bewiesen. Zum einen mal seine Intervention in der Migrationsfrage. Da hat er bei den Landtagswahlen, vor den Landtagswahlen, gut die Ampel vor sich hertreiben können. Und bei der Haushaltsdebatte hat er erstmal seinem Kollegen Dobrindt den Vortritt gelassen, um dann selber danach ganz gut als Staatsmann aufzutreten. Also Taktik kann er auch Strategie?
Also Einspruch, euer Ehren, okay. Wenn die Bevölkerung zu über 70% dieses Hinschmeißen bei den Migrationsgesprächen ablehnt.
Die einen sagen so, die anderen sagen so, Herr Püttmann.
Nicht? Und ja, und zwei Drittel der Unionsanhänger das missbilligen, dann hat er sich da, glaube ich, verrannt.
Und also ich weiß nicht, ob diese Umfrage so besonders wertvoll aussagekräftig ist.
Lassen wir es beiseite. Ja? Ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe, und behaupte das krasse Gegenteil. Aber ich will eigentlich darauf hinaus, kann Merz Taktik, das können viele Politiker, Söder ist sicherlich ein sehr, sehr guter Taktiker, aber kann er auch Strategie, hat er einen langfristigen Plan, hat er vielleicht auch die Fähigkeit, eine Vision für Deutschland zu entwickeln? Ist das ein Mann, der das kann?
Schwer zu sagen, da es ja noch nicht zeigen konnte. Aber ich traue ihm das zu. Ich hoffe, dass er weiß, dass auch wenn es ihm eigentlich nicht gefällt und ihm das Thema vielleicht nicht liegt, dass Migration das unumgängliche Metathema der Gegenwart und auch des nächsten Bundestagswahlkampfs sein muss und ohnehin sein wird. Und
er sagt ja, er möchte das nicht, aber...
Ja, er möchte das nicht, das glaube ich. Er würde lieber über Wirtschaft reden, aber die Menschen wollen darüber reden.
Ja. Und kann man das ja auch lösen. Also ich meine, auch die Ampel hat die Ampelparteien haben kein Interesse daran, dass Migration zum Wahlkampfthema wird. Das Thema kann man nicht einfach mal kurz wegregulieren und weggrenzentscheiden, aber man kann doch Präsenz zeigen, man kann staatliche und politische Handlungsfähigkeit zeigen, und da haben sowohl die Ampelparteien als auch die Union ein ganz großes Interesse dran, dieses Thema nicht der AfD und der dem BSW auf dem Präsentierteller zu erübrigen. Ich würde sagen, mit den Strategiefähigkeit von Merz, ja, ich meine, die Frage ist natürlich, was will eigentlich eine deutsche Wählerschaft? Was sind die Zukunftshoffnungen einer deutschen Wählerschaft? Und da hat man den Eindruck, den meisten geht es darum, möglichst in das gute Leben und das überschaubare und optimistische Leben von vor einigen Jahren zurückkehren zu können. Und da ist natürlich die Frage, ob sowas überhaupt in der Hand einer Bundesregierung liegt. Aber mit Blick auf dieses Thema Wirtschaft, und das macht doch den Leuten genauso viel Sorgen wie das Thema Migration, um das wird es gehen. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Steuerungsmöglichkeiten hat eine Bundesregierung, vor allem dann, wenn sie weiterhin auch an der Schuldenbremse festhält, was mit Blick auf unsere marode Infrastruktur auch ein ganz großes Thema sein wird. Aber da würde ich schon sagen, also da ist vor allem zunächst mal das Abarbeiten und das dann auch wieder, ja, vielleicht auch wieder korrigieren, womöglich wieder rückgängig machen von Ampelentscheidungen, wird auf der Tagesordnung stehen. Leider wird es nicht viel längerfristig sein.
Und wir müssen immer bedenken, dass die Union keine absolute Mehrheit erreichen wird. Ich glaube, es spricht sogar einiges dafür, dass sie nicht mal 30% erreichen wird, denn die Ampelparteien werden ja nicht als Ampel kandidieren bei der nächsten Bundestagswahl, sondern als SPD, Grüne und FDP mit je eigenem Profil. Und sie werden im Wahlkampf auch Zeit haben, dieses Profil wieder zu schärfen und dadurch also einige Tendenzwähler zurückzugewinnen, die zwischenzeitlich enttäuscht waren. Und wenn man dann eben keinen Kandidaten mit Ausstrahlungskraft über die eigene Klientel hinaus hat, wie die Union, werden diese Ampelparteien als Einzelne, da bin ich ziemlich sicher, wieder aufwachsen. Und wenn dann die Union möglicherweise mit einem Ergebnis von 29 oder 28% am Ende dasteht, dann wird man sogar nicht nur einen Koalitionspartner brauchen, im schlimmsten Falle, sondern wieder zwei. Es ist keineswegs ausgemacht, dass die GroKo, auf die es ja jetzt hinausläuft, wenn man die Grünen ausschließt, und die FDP nicht mal sicher in den Bundestag kommt. Es ist keineswegs gesagt, dass es also für Schwarz-Rot reichen wird. Und das strategische Kalkül der Union jetzt ausgerechnet mit Herrn Merz, also dann eine Koalition mit den Sozialdemokraten oder möglicherweise doch sogar Kenia zu führen, das wird sich auch noch als schwierig erweisen. Übrigens, zum Timing müsste man auch noch sagen, es kommen ja jetzt noch die Brandenburger Landtagswahlen. Und die Frage ist ja, warum hat man die nicht auch noch abgewartet, sondern hat sozusagen zwischen die zweite und dritte Landtagswahl diese Kanzlerkandidatur gesetzt, also mit Wüst sozusagen als derjenige, der den Aufschlag gemacht hat. Es kann ja wohl kaum daran liegen, dass man also sich jetzt mit diesem Kanzlerkandidaten Merz einen großen Aufschwung in Brandenburg erwartet. Im Moment stagniert die Union da auf ihrem alten, schwachen Ergebnis. Und wenn Woidke auch noch sagt, er wird nur im Amt bleiben, wenn die SPD stärker wird als die AfD, könnte es auch noch einen Sog zur SPD hingeben. Und dann wird Merz gleich nach seiner Intronisierung mit einem schwachen Wahlergebnis auch in Brandenburg dastehen. Und wenn dann die Werte also im Laufe des Wahlkampfs runtergehen, wie ich das vermute, unter 30%, dann möchte ich mal sehen, wie stark die Geschlossenheit der Union immer noch ist.
Aber wieso gehen Sie davon aus, dass die Werte runtergehen werden?
Habe ich ja erklärt, dass die Ampel nicht mehr als Ampel antritt, nicht als die Regierung, über die alle gefrustet sind, sondern dass die Sozialdemokraten ihre eigene Politik vorschlagen werden,
die auch
ohne die FDP im Schlepptau und die anderen ebenso.
Aber gerade deswegen ist es doch der CDU anzuraten, eben nicht auf einen Versöhnlichkeitskurs irgendwie gegenüber den möglichen Koalitionspartnern einzugehen, schon vor der Wahl, sondern natürlich auf eher einen konfrontativen Wahlkampf zu machen.
Aber der Punkt
was nach der Wahl ist, ist dann ja wieder was anderes. Aber mir scheint es gerade, Sie machen sich schon mehr Sorgen um die künftigen Koalitionsverhandlungen der CDU als um das Wahlergebnis.
Nee, also einen Versöhnlichkeitskurs würde ich nicht fahren, aber einen pragmatischen Kurs, wer ja eigentlich Konservativen auch eigen ist, der das Thema Migration möglichst auch mit der Regierung zusammen abräumt. Denn das Agenda-Setting ist ja ganz wesentlich, also für die Wahlentscheidung. Und bei dem Thema Migration ist die AfD nun mal Marktführer. Da kann man das Stinktier nicht überstinken.
Aber glauben Sie, dass man das Thema Migration, das wirklich doch das zeigt sich doch jetzt, das Meta-Thema schlechthin ist, dass die Alltagswirklichkeit der Menschen in Deutschland jetzt schon und in Zukunft noch mehr bestimmen wird. So ein Thema kann man doch nicht abräumen.
Nein.
Also Sie glauben doch nicht, dass man da jetzt irgendwie so eine Handshake-Lösung machen kann
abräumen
im Kanzleramt.
Kann nicht, aber
und
man
dann kann's. Und dann ist alles gut und dann reden wir wieder über irgendwie.
Nein, aber man muss es lösen. Man kann nicht noch ein Jahr warten.
Also weil der Herr Püttmann, jetzt immer wieder mit Umfragen kommen. Also es gibt ja auch Umfragen, die sagen, dass die eine übergroße Mehrheit der Deutschen diesem Thema eine ungeheure Wichtigkeit zumisst und dass sich daran auch alles entscheidet. Also insofern ist es auch kein AfD-Thema, sondern das ist tatsächlich ein Thema für alle.
Ja, nur es wird überwiegend einzahlen bei der AfD, wenn nur geredet wird und nicht gehandelt wird. Nicht? Also ich will das Thema Immigration nicht unterdrücken. Im Gegenteil, ich will es einer Lösung zuführen. Und an dieser Lösung muss die Union mitarbeiten. Es wird in jedem Fall allen demokratischen Parteien schaden, wenn Migration das Rennerthema bei der Bundestagswahl ist.
Aber die Union muss doch gar nicht dran mitarbeiten. Das hat doch Merz ganz zu Recht gesagt. Die Ampel hat eine Mehrheit. Die Ampel könnte entscheidende Schritte gehen, um die Migrationskrise einigermaßen zu entschärfen.
In den Ländern trägt die Union schon wesentliche Verantwortung.
Aber die Länder können doch gar nichts.
Verfassungsänderungen machen müssen, braucht man auch eine Zweidrittelmehrheit.
Brauchen wir doch erst gar nicht.
Nicht für alles, aber dass man das Thema also in einem größeren Konsens lösen muss als die Ampel mit ihren jetzt 30% Zustimmung in der Bevölkerung, das scheint mir doch sehr plausibel.
Da mache ich jetzt einfach mal einen Cut. Ich glaube, die Positionen sind auch einigermaßen klar geworden. Was Sie angesprochen haben, Herr Püttmann, und was wir auch vielleicht ein bisschen vertiefen sollten, ist tatsächlich die Koalitionsfähigkeit der Union, die natürlich auch letztlich dann den Herrn Merz herausfordern wird, weil er muss die Koalition ja letztlich als Vorsitzender, als möglicher Bundeskanzler dann auch schließen. Da gibt es wegen der Brandmauer wenig Möglichkeiten. BSW geht gar nicht so richtig. Die Grünen, ja vielleicht, aber die müssten ein bisschen weniger grün werden. Dann könnte man sich das eventuell wieder vorstellen. Alles in allem steht tatsächlich dann irgendwann nur noch die SPD alleine da, wenn die FDP es nicht schafft. Das sind enorm schlechte Voraussetzungen, um Gestaltungsmacht aufzubauen. Gibt es aus diesem Dilemma einen Ausweg?
Der Punkt ist ja, Herr Ihm, diese GroKo wird jetzt im Grunde, also GroKo ist sie ja nicht wirklich, aber so eine Koalition zwischen Union und SPD, die haben wir jetzt sehr lang in dieser Republik schon gehabt. Das war die Zeiten, immerhin 3 von 4 Legislaturperioden von Angela Merkel. Allzu gut sind die, glaube ich, den wenigsten Bürgern in Erinnerung. Da ist nicht allzu viel angepackt worden. Gut, es war eine andere Kanzlerin, es wäre jetzt ein anderer Kanzler. Aber nichtsdestotrotz, also da ist tatsächlich die Sorge, wo soll eigentlich das, ja, der Aufbruch und die Veränderung herkommen, die ja weiterhin notwendig sind, die die Ampelregierung mal versucht hat, in die Wege zu leiten, bis ihr dann auch wieder andere Themen dazwischen gekommen sind. Und die Frage ist natürlich, auch die SPD wird nicht begeistert sein. Also ich vermute, dass man einen anderen Generalsekretär womöglich bei der SPD haben wird, dass es vielleicht nicht mehr dieser Gegen-GroKo-Kurs in der SPD vom Generalsekretär her gibt oder von der Parteiführung her. Aber nichtsdestotrotz, also da, das ist im Grunde wieder so eine, es wird eine Koalition sein, wo niemand so richtig davon begeistert ist, wie wir es jetzt genau erleben. Und gleichzeitig, es hilft ja nichts, also eine Alleinregierung der Union wird es hundertprozentig nicht geben. Da hat Herr Püttmann schon recht.
Auf Begeisterung kommt es ja auch gar nicht an. Aber erstens muss uns doch klar sein, die Union kann eigentlich nur auf die Dauer existieren und Wahlen gewinnen und hat überhaupt nur eine Existenzberechtigung, wenn sie wieder wie in der Vor-Merkel-Zeit eine nicht-grüne, nicht-linke Politik macht und entsprechende Positionen vertritt. Und entscheidend für die Bürger und für Deutschland ist doch nicht irgendwie, wie die Stimmung in der irgendeiner künftigen Koalition sein wird, sondern entscheidend ist, ob Merz, wenn er denn Kanzler ist, und die CDU, die dann eine andere sein muss, als sie unter Merkel war, in einer Koalition mit SPD oder mit Grünen der sachpolitisch dominierende Part sein wird. Das war sie nämlich in 16 Jahren Merkel eben nicht. Und das ist die eigentliche Tragik der CDU, dass sie in der Merkel-Zeit dieses AfD-Problem dadurch eingebrockt hat, dass Merkel sachpolitisch eben ganz auf grüner und auch sozialdemokratischer Linie war.
Und dafür also, durchaus von der Wählerschaft ja belohnt worden ist. Und deshalb
sie
ist
wurde
es
doch
ja
nicht wirklich
der CDU
belohnt.
Durchaus akzeptiert worden. Aber Sie haben ja schon recht. Also ich meine, das ist ja auch das, was sich die Wählerschaft wünscht. Einerseits klar unterscheidbare Parteien, Alternativen, die tatsächlich den Namen verdienen, ohne AfD zu heißen. Und gleichzeitig wünschen sich die Wählerschaft, aber ich wiederhole es nochmal, man wünscht sich dann doch eine gute Stimmung in der Regierung und nicht das ständige Gezänke. Also insofern, das sind Sachen, die schwierig miteinander zu vereinbaren sind. Einerseits Handlungsfähigkeit, Führungspersonen, Führungsstärke der jeweiligen Kanzlerpartei und gleichzeitig das eigene Profil. Da müssen SPD und Grüne dann auch erstmal mitmachen und dann wird es halt eben auch viele Reibereien geben, zwangsläufig.
Frau Münch, genau das hat ja eigentlich auch die Ampel verstanden, als sie sich als Fortschrittskoalition bezeichnete. Davon ist leider nur die Koalition übrig geblieben. Und man verbindet die Regierungspolitik häufig mit Begriffen wie Pessimismus, Angst, Verzicht, Verbot, alles nicht besonders positiv. Wie kann dann eine Regierung unter Merz diesen Fortschrittsglauben, dieses Positive, das Optimistische, das nach vorne Schauende und das Zuversichtliche wieder nach vorne bringen?
Also auf diese Vokabel Fortschritt würde ich an Merzens Stelle und an Stelle der SPD, der CDU, Führung ohnehin verzichten. Das ist nun mal historisch ein linker, sozialdemokratischer, eher sozialdemokratischer Begriff. Also den würde ich erst gar nicht verwenden, um eben nicht verwechselt zu
werden. Haben Sie eine Alternative? Optimismus-Koalition, das wäre vielleicht ein bisschen
ja,
zu viel.
Ja, Optimismus kann man durchaus sagen, aber es gibt doch so viele schöne alte Begriffe wie Freiheit zum Beispiel. Oder
Vertrauen,
Wohlstand, sowas. Ja? Und ja, Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ja,
sicher. Da sind wir uns mal einig. Ich würde auch Abstand nehmen. Also dieser Fortschrittsbegriff, der passt irgendwie gar nicht mehr wirklich in die mentale und psychische Lage der Nation. Das Typische für den Konservativen ist ja eigentlich dieser pragmatische Gradualismus. Also dass er versucht, unter den gegebenen Umständen das je Bessere zu erreichen, das Neuere auch unter einen gewissen Rechtfertigungsdruck stellt und nicht das Bewährte muss sich sozusagen rechtfertigen, sondern das Neue, aber er muss dabei offen sein für das Neue. Ich muss aber noch kurz also zu Frau Merkel sagen, ich halte es für unterkomplex, also jetzt das Problem Rechtspopulismus ihr anzulasten, als hätten wir es nicht in der ganzen westlichen Welt und sogar im globalen Maßstab. Wir haben es also doch hier offensichtlich mit einer Kulturkrise und mit einer Krise der liberalen Demokratien zu tun. Und auch die Länder ganz ohne Merkel, sogar Länder ohne ein vergleichbares Flüchtlingsproblem haben auch Rechtspopulisten.
Wenn ich von Merkelismus oder so spreche, dann ist mir durchaus klar, dass nicht alles, was zwischen 2005 und 2021 passiert ist, Angela Merkel als Person irgendwie zuzurechnen ist. Natürlich gibt es in anderen Ländern, gab es ähnliche, vergleichbare politische Phänomene. Ja, aber die haben eben auch in diesen anderen Ländern dazu geführt, dass es dann schrittweise sich radikalisierende populistische, rechtspopulistische Bewegungen, Parteien gab, die aber auch in anderen Ländern übrigens eben nicht so radikal, sich nicht ganz so stark radikalisiert haben und eben auch nicht so stark ausgegrenzt wurden. Eine Brandmauer gibt es in anderen Ländern, in den meisten anderen Ländern nicht in der krassen Form wie bei uns.
Und ein bürgerlich-konservatives Durchregieren mit der SPD oder mit den Grünen wird es natürlich auch nicht geben. Nicht? Also auch Ihre Vorstellung, Merz wird jetzt nicht so nachgiebig sein, wie Merkel es war, das wird nicht funktionieren. Die Leidensbereitschaft der SPD ist auch begrenzt. Mhm. Und die Grünen, die schon sehr weite Wege gegangen sind.
Aber Merkel hat es ja gar nicht erst probiert. Ja.
Reden wir doch mal ganz kurz über Merkel. Da ist ja vieles passiert in ihrer Regierungszeit und einiges lief nicht so gerade günstig. Migration, darüber haben wir jetzt schon einige Male geredet. Dann ist da die Verteidigungsfähigkeit, die Energiepolitik, die Abhängigkeit von China und Russland. Große strategische Fehler. Im Nachhinein weiß man das. Manches ist liegen geblieben. Die Digitalisierung der Behörden. Die Bahn ist ein bisschen runtergekommen. Und mit dem Klima sind wir auch nicht ordentlich weitergekommen. Im Gegenteil, mit den Kernkraftwerken vielleicht auch wieder ein Rückschritt, wie auch immer. Und dann ist da noch, und das kann man natürlich, wenn man über Friedrich Merz redet, einfach nicht weglassen, die Steuerreform. 16 Jahre lang wurde keine Steuerreform angepackt und auch unter der Ampel nicht so richtig. Merz hat den Bierdeckel erfunden. Meinen Sie, dass wir vielleicht als erstes mal über eine Steuerreform reden müssten?
Ja, nicht unbedingt als erstes, aber ich fände es gut, natürlich. Die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, davon träume ich seit 20 Jahren, seit ich Steuern zahle. Also da haben eine große Mehrheit der Deutschen hätte da sehr viel davon. Und ich fände das richtig und gut, wenn Merz und die CDU das Thema wieder auf die Agenda setzen würden.
Also bei dem Mythos Bierdeckel musste er selbst ja nachher zurückrudern, nach Kritik auch von Wirtschaftswissenschaftlern, dass die Rechnung so nicht ganz aufging. Aber Steuervereinfachung ist natürlich ein ewiges Thema und auch Steuerreform. Nur der Bierdeckel ist vielleicht mit einem Nimbus inzwischen befrachtet, der nicht so ganz den Realitäten entspricht. Und das ist übrigens auch nochmal so ein Thema von Merz. Also er hat ja auch behauptet, sein Flug zu Lindners Hochzeit habe weniger Sprit verbraucht als eine Fahrt in der Dienstlimousine eines Ministers. Auch da lag er falsch. Also man stellt immer wieder bei Faktenchecks fest, dass er so einen raushaut und es ist nicht gedeckt durch Fakten. Tobias Hans, der CDU-Ministerpräsident, hat ihm sogar mal Fake News dann vorgeworfen. Und es ist dieser Mangel an Seriosität, dass also wirklich Dinge nur behauptet werden, die auch wasserdicht sind und stimmen, die mich etwas skeptisch macht.
Also das mit dem Bierdeckel war doch eine lustige Zuspitzung sozusagen. Angeblich hat er das wirklich irgendwo in einer Kneipe am Tresen gesagt, als er gerade einen Bierdeckel in der Hand hatte. Ob die Steuererklärung jetzt auf einen Bierdeckel geht oder ob sie auf eine DIN A4-Seite geht, meinetwegen auch auf zwei DIN A4-Seiten. Also was damit gewollt ist, ist doch klar. Ich meine, gehen Sie mal ins Ausland. In keinem Land der Welt gibt es so viele Steuerberater wie in Deutschland. Also allein das ist doch.
Ja. Frau Münch, Sie sind jetzt dran.
Die Kunst ist, von diesen Ankündigungen wegzukommen. Was die Leute überhaupt nicht mehr ertragen, ist diese ständigen Versprechen, es gibt eine Steuerreform, es gibt eine Entbürokratisierung, alles wird gut, die Infrastruktur wird gut. Und gleichzeitig zu sehen, dass es eben nicht stattfindet. Und es findet nicht statt, weil die Politiker unfähig sind, sondern es findet eben auch vieles deshalb nicht statt, zum Beispiel Entbürokratisierung oder Steuerreform, weil man überall, wo man anfängt, sofort starke Interessensgruppen haben, die dagegen wirken, beziehungsweise eine Europäische Union mit Blick auf die Entbürokratisierung, die dann eben auch mit zusätzlichen bürokratischen Regelungen kommt, die aber meistens aus den Mitgliedstaaten und von den Verbänden stammt. Also insofern, da wird auch Friedrich Merz vieles ankündigen und viele Ankündigungen nicht umsetzen können und auch da wieder viel Frustration schaffen, während die AfD und BSW, die Gott sei Dank nicht an der Regierung beteiligt sind, weiterhin froh und munter ihren Quatsch verbreiten, was sie alles ändern würden.
Und da wir jetzt auf die letzten 3 Minuten zugehen, noch eine Gruppe, die ich gerne ansprechen möchte in diesem SWR-Kulturforum, und zwar sind das wir Journalisten, wir haben ja hier 2 am Tisch sitzen, alle Kommentare, die ich gelesen habe heute, finden irgendwo ein Haar in der Suppe und mögen den Merz nicht und werfen ihm dies und werfen ihm jenes vor. Kaum einer schreibt Hurra, endlich haben sie sich mal durchgerungen, war doch relativ schmerzfrei und jetzt schauen wir mal, was kommt. Warum diese dauernde Kritik an dem Mann, warum nicht auch mal was Positives, oder sind wir dann nur in so einer gewissen Pfadabhängigkeit, wir Journalisten, und ändern uns vielleicht sind wir auch lernfähig? Wie wir es Herrn Merz
stellen. Zweiteilige Kurzantwort.
Ja, wenn ich Herr darf. Pittmann, gerne. Also
einerseits gerne. Sind die Journalisten schon von jeher als Berufsgruppe ein bisschen eher links der Mitte zu verorten, insbesondere auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Da gibt es ja einschlägige Umfragen und übrigens auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Also die Affirmation des Bestehenden ist jetzt nicht, passt irgendwie nicht zum Journalistentypus. Und zweitens hat natürlich Merz auch immer wieder gestichelt und auf Journalisten auch herumgehackt. Wir brauchen die nicht. Wir können uns jetzt selbst über YouTube und so weiter an die Leute wenden. Wir werden uns beim Parteitag schon also liebevoll um euch kümmern und so weiter. Also dieser etwas gereizte Ton gegenüber den klassischen Medien, obwohl ja das viel größere Problem die neuen Internetmedien sind, das ist natürlich auch ein bisschen unklug gewesen, um also die Journalisten irgendwie freundlich zu stimmen.
Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die ließen sich auch sonst nicht, auch so nicht freundlich stimmen.
Herr Knaus, warum? Wann werden wir den ersten Leitartikel lesen, der sagen, hurra, prima, Merz,
hurra,
toll, weiter geht's so.
Hurra,
vielleicht nicht ganz hurra.
Weil das hurra würde ich nie.
Streiche ich das, den
würde ich
das
nie
Wort.
Schreiben, aber ich bin auch kein Fan von Merz, aber bei mir hat er jedenfalls in letzter Zeit schon deutlich an Respekt gewonnen. Insofern gehöre ich nicht zu denen, die auf Merz immer rumhacken.
Frau Münch, kann der Merz sein Image verbessern?
Ja, natürlich kann er das, weil sich die Ausgangslage geändert hat. Was ich vorhin gesagt habe, er muss sich jetzt nicht mehr gegenüber Herrn Söder positionieren, er muss sich nicht mehr gegenüber Herrn Wüst positionieren. Er wird immer wieder natürlich auch Fehler machen. Bekanntlich ist auch Herr Merz ein Mensch. Aber diese Geschlossenheit, ich glaube schon in der Union, die im Großen und Ganzen da ist, ohne jetzt in Kadavergehorsam zu münden, dass ihn das relativ stark trägt. Und dieser Wunsch in weiten Teilen der Bevölkerung, mehr Handlungsstärke der Politik ohne extremistische Politik zu haben. Und ich glaube, das ist etwas, was Friedrich Merz gut bedienen kann.
Und für die allerletzten wirklich wertvollen Sekunden, Frau Münch, noch eine Frage. Kann sich Markus Söder das Wadenbeißen abgewöhnen und Hendrik Wüst das intrigieren?
Also bei Wüst kann ich mich nicht äußern. Söder wird sich das nicht abgewöhnen können. Das ist in seiner DNA. Aber man wird es nicht mehr so stark spüren. Und irgendwann will er es dann doch noch mal versuchen.
Und das war in SWR Kultur, das Forum zum Thema Kandidat ohne Konkurrenz, die Union, will Friedrich Merz. Es diskutierten hier live Professor Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Ferdinand Knaus, Redakteur beim Cicero, und Dr. Andreas Püttmann, Journalist und Publizist. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Ihnen allen Dank fürs Zuhören und Ihnen dreien Dank für diese Diskussion.